So, ihr Lieben, es ist eine Freude, ein großes Vorrecht, heute wieder mal bei euch zu sein. Ich darf auf jeden Fall auch noch ganz herzliche Grüße von meinen Eltern ausrichten, die einigen von euch bekannt sein dürften. Und ja, das einfach noch vorweg. Und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam in Gottes Wort schauen dürfen und lauschen dürfen, was er uns sagen möchte. Euch ist sicherlich bekannt, dass Journalisten immer eine gute Story suchen. Ja, sie suchen nach interessanten Dingen, die passiert sind und die sie dann mit einer tollen Überschrift ausstatten dürfen, sodass die Leute sie lesen. Und so wird man höchstwahrscheinlich nie oder selten eine Überschrift lesen, wo es heißt, Hund beißt Mensch. Das passiert immer wieder. Es ist was zu Alltägliches, als dass man es in eine Zeitung schreiben könnte, sodass dann jeder denkt, oh ja, das muss ich lesen. Was ganz anders wäre, wenn es irgendwo mal heißen würde, Mensch beißt Hund. Das wäre dann doch auch mal interessanter. Da würde es sich sicherlich lohnen, einmal reinzuschauen, was denn da passiert ist. Und so ist es auch nichts Besonderes, wenn irgendwo wir in der Zeitung lesen würden, Mensch isst Fisch. Das passiert tagtäglich in Millionen von Haushalten auf der ganzen Welt. Nichts Besonderes. Was Besonderes oder was aufregend ist, ist aber, wenn es heißen würde, Fisch isst Menschen. Das wäre ein zutiefst ungewöhnlicher Fall. Da würden wir, denke ich, schon mal in die Zeitung schauen wollen. Stellt euch mal vor, irgendeine Zeitung, nehmen wir mal die Neue Zürcher Zeitung, berichtet von einem Menschen, sagen wir jetzt mal, sie berichtet von einem Flüchtling, der nicht wie sonst, vielleicht kennt ihr diese Bilder, mit einem Schlepper über die See gefahren ist, sondern der von einem Fisch verschluckt wurde und so sozusagen flüchten konnte und an der anderen Seite wieder an Land gespeit wurde. Ich denke, das würde die Leute faszinieren. Diesen Artikel würden die Leute lesen. Und ich glaube, dieser Flüchtling, der müsste sicherlich ganz, ganz viele Interviews führen, ganz viele Fragen beantworten. Ja, was ist denn da passiert? Wie war denn das? Er würde in Talkshows auftreten und vielleicht sogar Leuten Autogramme geben. Das wäre die Sensation. Und vielleicht verhält es sich oft auch so mit dem Buch Jona. Ein sensationelles Buch, wo ein Mensch von einem Fisch verschluckt wurde. Muss man sich mal vorstellen. Ich meine, fragt mal ein Kleinkind oder auch sonst einen Erwachsenen, was für ein anderes Wort sie mit dem Namen Jona in Verbindung bringen würden. 99% der Leute würden doch sicherlich sagen, großer Fisch oder Wal oder was auch immer. Wenn man den Begriff Jona in Google eintippt, dann kommen direkt die ersten 4 Bilder, die man da sieht, ist, wo ein Mann drauf ist mit einem großen Fisch. Jona und der Fisch gehören zusammen. Jona ist ohne den Fisch völlig undenkbar. Und so scheint es nahe zu liegen, dass, wenn wir das Buch Jona lesen, dieser Fisch eine fast schon übergeordnete Rolle spielen kann und dass er Dreh- und Angelpunkt der Geschichte wird. Das Interessante ist aber, dass das Buch Jona nichts dergleichen tut. Jona schert sich nicht sonderlich drum, um diesen Fisch. Jona beschreibt uns diesen Fisch nicht ausführlich. Wir erfahren keine Details über ihn, nicht wie groß er war, nicht was es überhaupt für ein Fisch war. Er wird eher beiläufig erwähnt und so schnell wie dieser Fisch auftaucht, taucht er auch wieder ab. Er ist einfach nur dazu da, das auszuführen, was Gott diesem Fisch aufgetragen hat und wozu er ihn bestellt hat. Und lasst uns deswegen heute nochmal Gottes Wort aufschlagen in Jona Kapitel 2 und darauf Acht geben, was unser Gott uns hier mitgeben möchte. Und lasst uns vielleicht unsere vorgefertigten Meinungen, die, sage ich mal, das Sensationelle in dieser Geschichte suchen, beiseite legen und genau darauf achten, was Gott uns hier in seinem Wort und vor allem in diesem wunderbaren Gebet, wie wir es bereits gehört haben, zu sagen hat. Ich mache, wie gesagt, weiter in der Predigtreihe, die Leon bereits angefangen hat vor einigen Wochen und möchte jetzt mit uns Jona 2, Kapitel 2, Verse 1 bis 11 lesen. Und weil es Gottes Wort ist, es ist angebracht, dass wir sehr gut darauf Acht geben. Hört somit das Wort des Herrn aus Jona 2. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, das mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und ich sprach: Ich bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringten mich bis an die Seele. Die Tiefe umgab mich. Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Und der Herr gebot dem Fisch, und der spie Jona ans Land. Soweit Gottes Wort. Und ich möchte, dass wir an diesem heutigen Morgen in der Predigt auf 3 folgende Punkte Acht geben. Wir haben sie hier eingeblendet. Ich lese sie uns mal vor. Es wird in einem ersten Punkt darum gehen, die unverschämte Gnade Gottes von ganz oben zu sehen. Im zweiten Punkt sehen wir einen unerwarteten Dank von ganz unten. Und drittens stellen wir uns die Frage, ob bei Jona unechte Veränderung innen drin stattgefunden hat. So möchten wir also beginnen mit dem ersten Punkt: unverschämte Gnade von ganz oben. Wir lesen in Vers 1, dass der Herr einen großen Fisch kommen ließ, der Jona verschlingen sollte. Und man kann diesen Vers auf 2 verschiedene Arten lesen. Man könnte ihn so lesen: und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Oder wir können ihn wie folgt lesen: und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Ich denke, ihr seht den Unterschied, auf den ich auch schon in der Einleitung hindeuten wollte. Man kann einerseits betonen: okay, da kam jetzt ein riesengroßer Fisch und das ist, wow, das ist eine Sensation. Oder man deutet darauf hin oder man betont, dass der Herr jetzt eingegriffen hat. Das hat er schon das ganze Buch Jona über gemacht, durch den Sturm und so weiter. Und das Augenmerk darauf liegt, was er tut und was er hier macht. Und ich denke, es ist gut, wenn wir die 2. Lesart wählen, wo das Augenmerk auf dem Herrn liegt. Er ließ einen großen Fisch kommen. Und das deutet wieder darauf hin, dass unser Gott souverän handelt. Andere Übersetzungen schreiben hier: er bestellte einen großen Fisch. Und wenn Gott etwas bestellt, dann ist es ganz klar, dass hier kein Fehler in der Kommunikation oder in der Logistik, wie es sonst bei Bestellungen ist, passieren kann. Nein, wenn Gott etwas bestellt, sorgt er dafür, dass die Bestellung auch wirklich ankommt und ausgeführt und geliefert wird. Der Fisch wird gerufen und er kommt genau zur richtigen Zeit, am genau richtigen Ort, im Mittelmeer, auf der genau richtigen Meereshöhe an, um Jona zu verschlucken und ihn zu retten. Und es ist interessant, dass wonach sich die heidnischen Seeleute in Jona Kapitel 1 so sehr gesehnt haben, nämlich endlich wieder ans trockene Land zu kommen, das macht Gott problemlos. Und er braucht dafür wahrscheinlich nicht mal seine linke Hand. In Vers 11 lesen wir einfach, als wäre es die reinste Selbstverständlichkeit: und der Herr gebot dem Fisch, und der spie Jona ans Land. Es fällt ihm nicht schwer, es strengt ihn nicht an. Und er muss auch nicht hochkonzentriert sein, unser Gott, dass das, was er gesagt hat, passieren wird. Er ist souverän und so handelt er. Ich meine, er hat die Welt geschaffen. Er hat das Meer geschaffen, in das Jona gefallen ist. Er hat den Fisch geschaffen, er hat Jona geschaffen. Er hat alles gemacht. Und deswegen, so als kleine Klammer an dieser Stelle, finde ich, ist es nicht nötig, wenn Skeptiker, die der Bibel nicht glauben, mit uns ins Diskutieren kommen wollen und sagen, ja, das mit Jona ist doch eine wirklich unglaubliche Geschichte. Unglaublich im Sinne von, man kann sie nicht glauben, das können wir doch nicht ernst nehmen. Sehr viele Ausleger heutzutage sagen, das Buch Jona ist Fiktion, es ist eine erfundene Geschichte. Ganz ehrlich, ein Fisch schluckt einen Menschen runter. Und ich meine, es gibt einige Leute, und ich will es jetzt nicht negativ bewerten, ich lasse es einfach mal so stehen, die sagen, doch, es ist möglich, es gibt Geschichten, wo Leute von einem Fisch verschluckt wurden und wieder an Land gespien wurden. Mag sein, ich finde, es ist durchaus möglich, es gibt durchaus glaubwürdige Berichte, aber letztendlich ist die viel wichtigere Frage, wenn uns ein Skeptiker so begegnet, dass wir auf den Gott hinweisen, den wir den Skeptikern verkünden. Wir verkünden einen Gott, der alles kann, der alles gemacht hat, dem nichts zu groß ist. Um diesen Gott geht's. Um diesen Gott reden wir die ganze Zeit. Da ist so eine Geschichte nun wirklich nicht der geeignete Raum, um irgendwie Skepsis an der Bibel vorzubringen. Wenn es diesen Gott gibt, und von dem sind wir überzeugt, der alles kann, dann ist Jona eine völlig glaubwürdige Geschichte. So viel mal dazu. Jona wird verschluckt, und zwar zur Rettung von ihm. Sonst, wenn Menschen irgendwie verschluckt werden oder zum Beispiel werden auch Menschen mal von der Erde verschluckt, dann ist das immer Gericht, dann sterben sie dadurch. Aber Jona wird hier ein Fisch gesendet, damit er gerettet wird. Das ist ein Rettungsakt Gottes, damit er überleben kann. Und er wird wieder an Land gespuckt, damit er seinen Auftrag wieder ausführen kann. Und ich glaube, zumindest geht es mir leider häufig so, wenn man Geschichten aus der Bibel immer und immer wieder liest, geht einem in gewisser Weise der Sinn dafür verloren, dass hier etwas Großartiges passiert ist. Ja, für uns ist klar, ja, Jona wird gerettet. Vielleicht haben wir mal als Kind darüber gestaunt und große Augen gemacht für das, was hier passiert ist. Aber jetzt ist halt klar, Jona wird gerettet, wissen wir. Es gehört einfach dazu. Und ich glaube aber, dass Gottes Wort uns immer und immer wieder und auch heute Morgen neu dazu einlädt, darüber zu staunen, was hier passiert. Immer wieder neu darüber zu staunen, was Gott in seinem Wort getan hat, über seine Rettungstaten sich zu wundern. Ich meine, überlegt mal, warum rettet Gott diesen Jona? Wie haben wir Jona bisher kennengelernt? Jona ist ein trotziger Mensch. Jona bekommt einen Auftrag von Gott, in diese Richtung zu gehen und einem Volk Buße zu predigen oder Umkehr zu predigen. Aber er geht in die Richtung und macht etwas komplett anderes. Jona ist auf dem Schiff und ein Sturm tobt und er ist der Einzige, der seinen Gott nicht anruft. Die Heiden machen das, er nicht. Er bekennt seinen Gott nicht vor den Heiden. Ja, er erzählt ihnen, dass er vor Jahwe weggelaufen ist. Nun müssen wir uns aber bewusst sein, dass die Leute keine Ahnung hatten, wer Jahwe ist. Die Heiden, die wussten nicht, wer Jahwe ist. Die dachten vielleicht, das ist irgendein Herr. Und sie haben ja auch ihre Herren. Als er ihnen dann aber erzählt, dass Jahwe derjenige ist, der das Meer gemacht hat, da geraten sie ja dann in völlige Furcht und denken, wow, vor dem bist du weggelaufen. Was ist mit dir los? Wie kannst du nur? Jona hat sehr, sehr vieles falsch gemacht. Er hat erst in der größten Not dann von seinem Herrn erzählt, wer dieser Herr wirklich ist. Nochmal die Frage, warum rettet Gott diesen Jona, einen ungehorsamen, trotzigen und enttäuschenden Propheten, der vor Gott wegläuft? Und diese Frage ist aus dem Grund so brisant und hier kommt ja, der Einbau von 1. Könige 13, weil es andere Beispiele gibt. Es gibt diesen Propheten, von dem haben wir es gelesen, der hat erstmal seinen Auftrag wunderbar ausgeführt. Genau das getan, was Gott ihm aufgetragen hat. Er hat gegen den Altar gepredigt von Jerobeam. Und dann hat er, weil er halt von einem anderen Mann Gottes, von einem anderen Propheten ausgetrickst wurde, war er Gottes Gebot ungehorsam. Und es hat direkte Konsequenzen nach sich gezogen. Ein kleiner Fehler. Und er wurde umgebracht von einem Löwen. Und ich glaube, der Punkt ist, das ist eigentlich das, was zu erwarten ist. Ungehorsam gegen Gott wird geahndet. der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das finden wir durch und durch in der Bibel. Nicht so bei Jona. Jona hat sich wirklich einen anmaßenden, einen frechen Ungehorsam geleistet. Und wird dennoch gerettet. Lass uns nochmal ganz kurz diesen Vers aufschlagen aus 1. Könige 13. Mit Jona im Hinterkopf, nämlich gerade den wir dann glücklicherweise noch gelesen haben. 1. Könige 13, Vers 26. Als nun der Prophet, der ihn vom Weg zurückgeholt hatte, das hörte, sprach er: Es ist der Mann Gottes, der dem Befehl des Herrn ungehorsam gewesen ist. Darum hat ihn der Herr dem Löwen übergeben, der hat ihn zerrissen und getötet nach dem Wort, das der Herr zu ihm geredet hat. Setzen wir mal Jona ein. Es ist der Mann Gottes, der dem Befehl des Herrn ungehorsam gewesen ist. Und doch hat der Herr ihn gerettet durch einen Fisch. So müssten wir diesen Vers quasi über Jona schreiben. Jona ist ein so unverschämter Mann. Aber noch unverschämter ist die Gnade Gottes, die diesen Menschen rettet. Da, wo jeder sagen würde, Gott, dieser Jona hat das so verdient, dass er jetzt in dieser Tiefe ist, dass Meergras ihn umschlingt und dass er sich in großer Drangsal befindet, wie er es in dem Gebet sagt. Lass ihn sterben, das hat er verdient. Da sagt aber Gott, nein, ich will ihm gnädig sein. Ich will ihn aus der Tiefe retten, damit er mich preisen soll. Gott hatte Jona nicht nötig. Er hätte problemlos einen viel bereitwilligeren Propheten finden können oder bewirken können, dass dieser Prophet, ein anderer Prophet, seinen Auftrag ausführt. Aber er wollte Jona und er wollte mit ihm zum Ziel kommen. Und mich hat es sehr getroffen in der Vorbereitung. Ich finde, das ist eine wunderschöne Veranschaulichung der Gnade Gottes in diesem Buch. Viel zu schnell kann man das Buch Jona lesen und versucht sein, die Hauptlektion mitzunehmen. Ja, sei nicht ungehorsam wie Jona, weil, ne, siehst du, was passiert? Dann wirst du verschluckt. Ich meine, es ist sicherlich richtig, dass wir nicht ungehorsam sein sollen wie Jona. Keine Frage. Aber ich glaube, hier kommt doch nochmal, gerade in diesem Vers und dann auch in dem Gebet, die Gnade Gottes zum Ausdruck. Ich meine, Jona ist habe ich vorher gesagt, ein ungehorsamer, ein trotziger und ein enttäuschender Prophet, der vor Gott wegläuft. Aber wenn Gott will, dass Jona, oder egal, jemand, der ist wie Jona, wenn Gott will, dass so jemand seinen Willen tut und ihn anbetet, dann schafft er das. Auch da zeigt sich seine Souveränität in allen Dingen. Ich meine, warum wird Jona begnadigt und nicht der andere Prophet aus 1. Könige 13? Ich kann es euch nicht sagen. Es ist das Geheimnis der Gnade, das so wunderbar ist. Ich meine, mit uns verhält es sich genau wie mit Jona. Wir sind doch ebenfalls ungehorsame, trotzige und enttäuschende Sünder, die vor Gott weglaufen, von unserer Natur aus. Was wir verdient hätten, wäre ein schnelles Ende. So wie das des ungehorsamen Propheten oder noch ein schlimmeres Urteil würde uns zustehen. Nichts an uns, nichts in uns wäre ausschlaggebend dafür, dass Gott sagt, diesem bin ich gnädig. Da gibt es nichts, was man in uns vorfinden kann, dass Gott zu so einer Handlung bewegen würde. Es ist seine freie Gnade, seine freie Entscheidung. Und er rettet Menschen, die ihn eigentlich gar nicht wollen, die ihn eigentlich von sich stoßen. Warum du und ich? Und warum vielleicht nicht unsere Studienkollegen? Sind sie schlechter als wir? Ich glaube, die Antwort ist, dass Gott in seinen ewigen Gedanken einen Plan gefasst hat. Einen Plan hat er gefasst, dass er ein Volk aus der Sklaverei rettet. Eine Schafherde, die in die Irre ging, wollte er auf den guten Weg bringen. Er wollte zum Tod verdammte Sünder mit sich selbst ins Reine bringen und eine Frau, die in der Bibel oft als hurerisch beschrieben wird, wollte er zu einer schönen Frau machen, die er seinem Sohn präsentieren kann. Das ist seine Absicht und er will es so machen, dass sich jeder fragt, warum? Und die einzige Antwort, die ist, es ist deine Gnade, oh Gott. Und die möchte ich jetzt loben. Genau das wird auch im Epheser Kapitel 1, Vers 6 so deutlich gesagt. Er hat uns erwählt, er hat uns vorherbestimmt durch seinen Sohn zur Sohnschaft für sich selbst, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Und die wird hier wunderbar beschrieben und deutlich gezeigt im Leben von Jona. Das ist also die unverschämte Gnade von ganz oben. Und darauf kommt eine Reaktion, ein unerwarteter Dank von ganz unten. In Vers 2 lesen wir, dass Jona aus dem Bauch des Fisches betete zu dem Herrn, seinem Gott. Und es ist echt spannend, weil das genau das haben die heidnischen Seeleute bereits in Kapitel 1, Vers 6 getan. Jeder hat zu seinem Gott gebetet, Jona nicht. Hier endlich, ganz unten in der Tiefe angekommen, ruft auch er seinen Gott an und betet ihn ganz unerwartet an. Es ist nämlich der Jona, der bis vor kurzem noch sterben wollte, damit er Gottes Auftrag nicht ausführen muss. Es ist der Jona, der ihn nicht bekennen wollte, der von ihm weg wollte, der vor ihm weggelaufen ist, der jetzt zu ihm betet und sich wieder an ihn wendet und sich über seine Rettung freut. Und dieses Gebet ist eben eins der wenigen Dinge, die Jona in diesem Kapitel oder in diesem Buch richtig macht. Und wir lesen in Vers 3 sozusagen eine Zusammenfassung seines Gebets. Es sind die Gründe, für die er Gott dankbar ist. Und in den Versen 4 bis 8 liefert er dann noch weitere anschauliche Details über diese Rettung. Ich lese mit uns nochmal Vers 3. Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich. Und du hörtest meine Stimme. Jona hatte Drangsal, ganz sicher. Er war im Schoß des Totenreiches und der hebräische Begriff dafür ist Sheol. Ich möchte da nachher noch ganz kurz darauf eingehen, was das eigentlich bedeutet. Zunächst Drangsal. Ja, Jona hatte Drangsal. Er wurde in einem tosenden Sturm in die Wellen geschmissen. Und ich meine, jeder von uns, der nur ein wenig Vorstellungskraft hat, weiß, dass das eine bedrängende Situation sein muss. Ich meine, wenn ich persönlich ans Ertrinken denke, auch nur denke, packt mich die Panik. Wenn ich manchmal versuche, unter Wasser länger die Luft anzuhalten oder zu tauchen und uns einfach noch ein bisschen länger durchziehen will, mich ein bisschen ans Limit bringen will, es ist eine Bedrängnis, da kann einen die Panik packen. Aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn man das in dem Pool macht, als wenn man das in Wellen macht, wo man weiß, da wird man nie wieder rauskommen. Keine Chance. Es gibt kein Erwachen. Der sichere Tod steht bevor. Jona war in Bedrängnis. Aber was ihn noch mehr gequält hat, ist, dass er im Sheol war. Er sagt, Vers 3, er hat mich aus dem Schoß des Totenreiches, da habe ich herausgeschrien. Er sagt, er hat sich eigentlich schon da befunden. Es war sicher, dass er im Totenreich, im Sheol ist. Und der Alttestamentler T. Desmond Alexander schreibt dazu, der Sheol ist im Alten Testament der Platz, wo die gottlosen Menschen bis zum Endgericht verwahrt werden. Jona wusste, Mist, das habe ich jetzt mal ordentlich vergeigt. Ich werde im Sheol landen, ich werde bei den gottlosen Menschen landen. Ich, ein Israelit aus dem Bundesvolk. Und er hat Angst, dass er für immer aus der Gegenwart Gottes vertrieben sein wird. Doch eben kurz bevor das passiert, hört der Herr sein Rufen. Vielleicht hätte Jona noch 20 Sekunden gelebt, vielleicht nicht einmal. Und da verschluckt ihn dieser Fisch und rettet ihn. Kurz bevor alles zu spät ist, greift Gott in seiner großen Gnade ein. Und Jona musste an den tiefestmöglichen Punkt herabsinken, damit er sich endlich nach Hilfe schreiend an seinen Gott wendet. Das ist eine interessante Beobachtung, die wir in diesem Buch machen können, dass Jona immer tiefer heruntergeht. Das wird wiederholt in diesem Bibeltext beschrieben. Er geht hinab nach Joppe oder Jaffo in einigen anderen Übersetzungen, steigt hinein in ein Schiff, geht hinunter in den Frachtraum und wird dann über Bord geworfen in die Tiefen des Meeres. Und in Vers 4 beschreibt er das so schön, so poetisch. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, das mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und wie gesagt, erst hier, als Jona nichts mehr, keinen Gedanken mehr hatte, von wegen, das schaffe ich schon irgendwie, ich kann vor Gott fliehen, als davon nichts mehr übrig war, da war seine Errettung möglich. Da hat er sich an Gott gewandt. Und das ist oft so bei Leuten. Häufig berichten zum Beispiel Atheisten, dass sie sich zu Gott gewendet haben. Warum? Ja, weil sie in einer Tiefe waren. Weil sie von Gott in eine Bedrängnis gebracht wurden. Ich habe erst kürzlich einen Artikel darüber gelesen von einer Person, bei der das gar nicht so lang her ist. Diese Person heißt Ayan Hirsi Ali, es ist eine Frau. Und ein Artikel schreibt in der Überschrift über sie, von der Atheisten-Ikone zur überzeugten Christin. Sie war eine ganz, ganz starke Atheistin. Sie war, oder vielleicht ist sie sogar immer noch, die Freundin oder eine Bekannte von dem vielleicht bekanntesten Atheisten Richard Dawkins. Vielleicht kennen ihn einige von euch. Und plötzlich wendet sie sich zum Christentum. Das hat Dawkins überhaupt nicht gefallen. Und sie haben ich glaube, man kann das auf YouTube anschauen, ein Gespräch, das über eine Stunde geht, 1,5 Stunden, wo sie eben darüber reden. Wie kann das sein? Richard Dawkins ist perplex. Und Ayan Hirsi Ali sagt oder berichtet über ihre Hinwendung zum Christentum erstmal Folgendes. Dennoch wäre ich nicht ehrlich, wenn ich meine Hinwendung zum Christentum allein auf die Erkenntnis zurückführen würde, dass der Atheismus eine zu schwache und spaltende Lehre ist, um uns gegen unsere bedrohlichen Feinde zu stärken. Okay, was sagt sie hier? Ja, der Atheismus, der hilft nicht gegen unsere Feinde heute. Wenn sie als Feinde sieht, ich glaube, sie sieht vor allem den politischen Islam als feindlich und auch sonstige Ideologien. Dagegen hat sie sich schon oft gewandt, davor aber als Atheistin. Jetzt erkennt sie, das ist zu schwach und eine zu spaltende Lehre. Wir brauchen was anderes, was Besseres. Aber sie sagt, sie wäre nicht ehrlich, wenn sie sagen würde, dass das ihr Punkt war, ihr Hauptpunkt, warum sie sich dem Christentum zugewandt hat. Sie sagt weiter, und das ist wahrscheinlich der wichtigere Punkt, ich habe mich auch deshalb dem Christentum zugewandt, weil ich das Leben ohne spirituellen Trost letztendlich als unerträglich, ja fast als selbstzerstörerisch empfand. Das ist jetzt vielleicht nicht eine so krasse Krise wie bei Jona, und doch war es eine echte Krise, in der sie gesteckt hat. Es war etwas, wo Gott sie ganz, ganz tief hat fallen lassen, damit er ihr dort unten begegnet. Und sie merkt, dass sie genau ihn braucht. Sie genau diese Hoffnung braucht, die in ihm zu finden ist. Sie musste eine schmerzliche Trostlosigkeit spüren. Sie sagt, eine unerträgliche, ja eine selbstzerstörerische Trostlosigkeit. Erst dann konnte sie sich nach ihrem Gott ausstrecken. Und wenn Gott Menschen zu ihm bringen will, lässt er sie manchmal so tief fallen. So tief, dass wirklich nichts anderes mehr übrig bleibt. Du hast dann wirklich gar nichts anderes, was dir übrig bleibt, wo du dich hinwenden könntest. Keine Ablenkung, keine Drogen, kein Alkohol. Du bist so kaputt. Und aus so einer Tiefe wenden sich Menschen häufig an ihren Gott. Ich weiß nicht, ob du gerade in einer Tiefe steckst oder es sich so anfühlt, als wärst du gerade in so einer Situation, wo du so denkst, warum bin ich hier? Mich umschlingt gerade alles und schnürt mir vielleicht die Luft zum Leben zu. Gott begegnet Menschen in so einer Tiefe, auf eine ganz besondere Art und Weise. Und er zeigt sich dort als jemand, zu dem man sich wenden darf. Jemand, der einem Hoffnung geben kann. Jemand, der stark genug ist, alle Schlingen, alles Meergras von einem zu entfernen und einen aus der Tiefe wieder emporzuholen. Ich habe gerade von einer Atheistin berichtet, die das erlebt hat. Jona war kein Atheist. Ganz im Gegenteil. Jona war jemand, der wirklich tief religiös war. Wenn wir ihn hier ernst nehmen in diesem Gebet, dann finden wir das ganz deutlich. Vers 5 steht, und ich sprach, Ich bin vor deinen Augen verstoßen. Jona hatte Angst, dass er vor Gott verstoßen wird. Was bedeutet, dass er kein Gottloser war? Ein Gottloser, den juckt es nicht, ob er von Gott getrennt ist. Jona hat es ganz gewiss betroffen gemacht. Und er sagt, auch dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Dort in der Tiefe des Meeres sich doch noch an den Tempel Gottes zu erinnern, wo er vielleicht Gemeinschaft mit anderen Gläubigen hatte, es zeugt doch von einer, ich nenne es mal Religiosität, oder doch von einer Beziehung, die er zu Gott hatte. Von einer gewissen Beziehung. Ja, er wollte nicht isoliert von seinem Gott sein. Und ich meine, klar ist er von Gott weggerannt. Aber das war nicht deshalb, weil er einfach nichts mehr mit Gott zu tun haben wollte, sondern weil er einen Auftrag von Gott bekommen hat, den er einfach nicht verstanden hat. Wo er gemeint, also er hatte ein Problem mit Gott, ja, mit Gottes Auftrag und nicht, dass er einfach gar nichts mehr von ihm wissen wollte. Ich glaube, Jona war kein Gottloser. Und man merkt das in seinem ganzen Gebet letztendlich, dass es kein Gebet eines Atheisten ist. Jona glaubt an Gott und Jona hat sogar, wenn man so will, eine solide Theologie. Er ist von der Souveränität Gottes überzeugt, wenn er sagt, du hattest mich in die Tiefe geschleudert in Vers 4. Eigentlich waren es die Männer. Aber er weiß, nein, es war letztendlich Gott. Gott hat alles bewirkt, dessen war er sich ganz sicher. Er sagt, es waren deine Wogen und deine Wellen, die über mich gingen. Und Jona wird dann gerettet und er staunt dann über diese Gnade, die Gott ihm gegeben hat. Wenn wir mal die Verse 6 und 7 lesen, dann wird es da ganz deutlich. Die Wasser umringten mich bis an die Seele. Die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Und wisst ihr, Jona, wir werden das dann auch noch, oder ich glaube, ihr werdet es im weiteren Verlauf des Buches sehen. Jona hat was verstanden von dieser Gnade und das ist ein gutes Gebet. Wenn wir uns mal Vers 10 anschauen, das ist einer der schönsten Verse der Bibel, da gipfelt das Gebet in der Aussage, die Rettung kommt von dem Herrn. Könnte ein neues Motto für eine neue Reformation sein. Ähnlich wie dieser Vers aus Habakkuk 2, Vers 4. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ähnlich stark ist dieser Vers. Die Rettung kommt von dem Herrn. Das hat Jona schon verstanden in gewisser Weise. Es ist Gottes Erfindung. Es ist sein Werk. Es ist nicht so, dass Gott jetzt den größten Teil getan hat und Jona doch noch ein bisschen was. Nein, nein, nein. Von vorne bis hinten hat Gott ihn gerettet. Und ich meine, wie sollte es anders sein? Jona ist in der Tiefe, Meergras umschlingt ihn und er kann sich nicht rauswinden selber. Wellen und Wogen sind über ihn gegangen, er kann nicht nach oben tauchen. Er war so tief, er ist bis zu den Gründen der Berge hinuntergesunken. Wie viel Luft hätte er gebraucht, um da wieder aus eigener Kraft hochzukommen? Wie sollte er die Riegel der Erde, die, wo er ja sagt, die auf ewig verschlossen waren, wie soll er die wieder aufschließen? Keine Chance zu entkommen. Und wisst ihr, da denke ich, ist es so ein passendes Bild für uns, für jeden Sünder, der erlösungsbedürftig ist. Die Sünde, sie umschlingt den Menschen mehr als jedes Meergras es kann. Sie geht uns noch näher an die Seele, wie Jona es ja auch ausdrückt, als das Wasser es je könnte. Die Sünde, sie bringt uns in viel, viel tiefere Abgründe als bis zu den Gründen der Berge. Und sie sperrt uns so viel fester ein als die Riegel der Erde. Es gibt keine andere Hoffnung als die, dass die Errettung von dem Herrn kommt. Und es ist so gut, dass sie nur von dem Herrn kommt. So gut, dass nicht ein Teil von uns noch irgendwie nötig ist. Wir wären völlige Versager, müssten wir uns irgendwie noch selber befreien. Die Rettung, Sie kommt von dem Herrn. Lasst uns es heute mit Jona erneut bekennen und ihn dafür preisen, dass er so gnädig ist. Wirklich, ich stimme Fabian zu, es ist ein so schönes Gebet, eines der schönsten Gebete der Bibel, ein sehr treffendes Gebet. Und wir dürfen es wunderbar auch in unser Gebetsleben integrieren. Und ich meine, wenn ich so einen Text lese, dann denke ich, ich darf da in so vieles auch mich darin entdecken, auch uns darin entdecken. Und ich glaube, so ein Text will, dass wir uns die Frage stellen, wie tief war eigentlich unser Abgrund, in den wir gesunken sind? Waren wir nicht genauso nah oder noch näher am Scheol als Jona? Doch ging Gott uns nach und hat uns errettet. Sünder, die vor ihm weggelaufen sind. Und ich glaube, wir können nicht umhin, als hier an das Werk von unserem Retter und Heiland Jesus Christus zu denken, der sogar selber Bezug auf diese Stelle aus Jona nimmt und sein Werk damit vergleicht. In Matthäus 12, 40 bis 41 lesen wir: Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Und in Vers 41 sagt er: Und siehe, hier ist einer, der ist größer als Jona. Am Kreuz hat Jesus die Leiden von Jona durchgemacht, aber mit einer Intensität, die unendlich viel größer ist, die wir nicht erahnen können. Wie viel wir auch drüber nachdenken, wir kommen nicht nah genug ran, zu begreifen, wie viel es diesen Jesus gekostet hat. Jona hat als Sünder Angst davor, für immer von Gott getrennt zu sein, und das ist richtig so. Was Jesus ausgerufen hat, und das haben wir im Psalm 22 gelesen, als derjenige, der die perfekte Gemeinschaft mit Gott in Ewigkeit hatte, ruft er aus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jona musste die völlige Trennung von Gott nicht durchleben, Jesus Christus schon. Ja, Jona ist tief gefallen in die Tiefen des Meeres, aber Jesus Christus hat die Trennung von Gott, er hat sie durchlebt und ist in die Tiefe des Todes reingefallen. Jona lag unter dem Gewicht der Wogen und Wellen und Wasser Gottes. Jesus Christus hat den Ozean des Zornes Gottes auf sich geladen. Was ein Werk! Was hat Jesus Christus da durchgemacht? Was für eine Qual! Und das eben nur, wie gesagt, um Menschen zu retten, die lügen, die erfinderisch im Bösen sind, sagt uns das Neue Testament. So beschreibt das Neue Testament auch uns Sünder. Es beschreibt uns als welche, die nicht nach Gott fragen, die böse sind Tag und Nacht. Für diese Menschen ist Jesus ans Kreuz gegangen und hat sie erlöst. Und wenn du das nicht erlebt hast, dann darfst du wissen, du darfst dich an Jesus Christus hängen. Jesus Christus hat alles fertig gemacht. Es ist wie ein fertiges Gericht, das serviert ist. Greif zu, komm zu diesem Tisch, wo die Errettung für dich fertig vollbracht ist und du dich im Glauben daran wenden darfst. Hast du das erlebt? So wie ich. Ich darf bekennen, dass ich das erlebt habe. Dann denke ich, fordert Jona Kapitel 2 uns auf, dieses Gebet nachzubeten und Gott für seine Gnade zu preisen, für seine unverschämte Gnade von ganz oben und für die Errettung von ganz tief unten. Und damit komme ich noch zu einem dritten und letzten Punkt, wo einfach als Fragezeichen formuliert ist: Unechte Veränderung innen drin? Wir haben es gehört, Jona hat Gnade erfahren. Und zweifelsohne hat ihn das verändert. Jona hat sich zu seinem Gott gewandt, wo er sich ja davor nur von ihm abgewandt hat. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit seinem Herrn, mit dem er kurz vorher eigentlich gar nichts mehr zu tun haben wollte. In Kapitel 3 werden wir lesen, er ist bereit, diesen Auftrag auszuführen. Er tut es. Ja, Jona wurde schon verändert. Aber war diese Veränderung echt? War sie bleibend? Ist dieses Gebet völlig stimmig oder ist es ein zwiespältiges Gebet? Ich glaube, drei Dinge sind es, die uns doch anzweifeln lassen, dass Jona vollständig verändert wurde. Die erste Sache ist, die Jonas unechte Veränderung anzeigt, ist die, was ist das, was er sagt. Wenn wir Vers 9 lesen, lesen wir: Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Es gibt eine Übersetzung, die ich da treffender fand, wo steht: Die, die sich an leere Götzen hängen, verwirken die Gnade, die ihnen gehört. Ist ja vollkommen richtig. Wenn Leute sich an Götzen hängen, dann wenden sie sich von ihrem Gott ab und wenden sich auch von seiner Gnade ab und verwirken diese Gnade. Vollkommen richtig. Aber wenn wir das ganze Buch Jona hinzunehmen, merken wir, dass das im Lichte von seiner Haltung gegenüber den Heiden im Allgemeinen ist. Jona verachtet Heiden. Jona ist überheblich Heiden gegenüber. Er sagt, die Götzenanbeter verwirken ihre Gnade. Vers 10, ich aber will mit lauter Stimme dem Herrn Lob opfern. Was ich gelobt habe, will ich bezahlen. Ah ja, Jona, okay, du hältst dich für was Besseres. Die Heiden, die haben das schon längst gemacht, was du hier sagst. Wenn wir Kapitel 1, Vers 16 lesen, da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Sorry, Jona, aber du bist nicht besser als die Heiden. Deine Überheblichkeit ist auf nichts gebaut. Sie stimmt nicht. Das, wovon du denkst, dass es dich besser macht als Heiden, haben die Heiden schon längst getan. Jona ist völlig zu Unrecht stolz und völlig zu Unrecht überheblich Heiden gegenüber. Und wie gesagt, das zeigt oder deutet in gewisser Weise an, dass er nicht vollständig verändert wurde. Eine zweite Sache, die darauf hindeutet, dass Jona nicht völlig verändert wurde, lässt sich aus den Worten entnehmen, die er nicht sagt. Was nicht über seine Lippen kommt, ist ein Sündenbekenntnis, ist echte Buße. Oh ja, er rühmt die Souveränität Gottes, aber er fleht nicht um Vergebung dafür, dass er vor Gott weggelaufen ist, dass er seinen Auftrag nicht ausgeführt hat und ihm ungehorsam war. Das kommt nicht über seine Lippen. Ja, dieser Psalm ist großartig und doch fehlt ihm etwas, was wir in so vielen Bußpsalmen finden. Eine Bitte, ein Flehen um Vergebung. Davon finden wir bei Jona nichts. Und drittens sehen wir natürlich im Rest des Buches, das wird dann der Leon sicherlich noch wunderbar ausführen, dass die Gnade Gottes ihn doch nicht so tiefgreifend gepackt hat, wie es hätte sein sollen. Wie gnädig kann man einer Person sein? Jona hat die volle Gnade bekommen. Und jetzt hätte er verstehen müssen, dass es doch auch problemlos möglich ist, dass Gott auch anderen Menschen gnädig ist. Ich meine, wenn er ihm gnädig ist, ganz ehrlich, dann darf er auch Leuten wie den Niniviten gnädig sein. Aber das hat in Jonas Denken nicht reingepasst. Er war missmutig und mürrisch, als er sieht, dass Jona die Ninive-Leute verschonen will. In seinem Herzen war immer noch ein Gedanke, well, Juden sind einfach etwas Besseres und haben mehr verdient als diese Heiden, ganz ehrlich. Jona hätte hier doch verstehen sollen, dass er genauso wie jeder andere vor Gott schuldig ist und niemals verdient hat, was ihm hier passiert ist. Und wie gesagt, ich glaube, diese drei Dinge weisen eben auf seine unechte Veränderung hin. Und das möchte ich zum Anlass nehmen, jetzt zum Ende auch nochmal dieser Predigt, einmal über unser Gnadenverständnis nachzudenken und zu reflektieren. Jona ist da wirklich ein wunderbares Beispiel für uns alle. Jeder Mensch rennt vor Gott weg. Das liegt einfach in seiner Natur. Jeder Mensch braucht eine souveräne Gnade, die ihn wirklich ganz packt. Aber auch was die unechte Veränderung betrifft, ist Jona, glaube ich, ein ziemlich starkes Bild von uns und von dem, was in unserem Herzen leider noch rumschwirrt. Ihm wurde so viel Gnade geschenkt, dass es einfach nur unpassend erscheint. Und fehl am Platz ist, dass da noch irgendein Ruhm oder Stolz in seinem Herzen Platz hat. Da sollte kein Funken Stolz mehr übrig bleiben, und doch finden wir genau das in Jonas Herzen und auch in unserem Herzen. Und Jona ist jemand, er ist exemplarisch für eine Person, für einen Menschen, das findet man häufig in der Bibel. Jesus spricht auch davon in einem Gleichnis. In Matthäus 18 spricht er doch von diesem Menschen, dem eine Riesensumme von Geld erlassen wurde, dann aber nicht realisiert, wie groß diese Schuld war. Und dann verlangt er von anderen Menschen, dass sie ihm diese kleine Summe bezahlen. Ich glaube, wir sind genau wie Jona und auch wie dieser unbarmherzige Knecht, wenn wir mit anderen unbarmherzig sind. Wenn wir uns anderen gegenüber rühmen oder sagen, andere müssen sich so verhalten. Wo liegt bei uns Stolz im Herzen? Vielleicht ist es, das kenne ich einfach auch allzu gut als jemand, der 3 Jahre Theologie studieren durfte, der da wirklich ein großes Vorrecht hat. Ich durfte so viel aus Gottes Wort erkennen und staunen. Und dann kommt wie aus dem Nichts ein Stolz darüber ins Herz, was ich doch für tolle Dinge erkannt habe. Ach, und was ich Tolles in meinem Leben umsetzen durfte. Ach, und dann gibt es die, die kriegen ja gar nichts hin. Und die erkennen so kärglich Sachen aus Gottes Wort. Das ist nicht recht. Stolz, Ruhm, Überheblichkeit hat in unseren Herzen nichts mehr verloren. Es ist einfach inkompatibel mit Gnade. Es passt gar nicht. Und obendrein weicht Stolz die Dankbarkeit Gott gegenüber und die Demut immer auf. Und genau das liebt Satan natürlich. Er liebt es, wenn Stolz in den Herzen von Gläubigen, in das Herz von Gläubigen reingestreut wird, weil dann danken sie Gott nicht mehr so. Dann sind sie nicht mehr demütig und dann wird Gott nicht mehr so verherrlicht, wie er es eigentlich sollte. Dann wird die Gnade kleiner gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du jemand, der es schwerfällt, zuzugeben, dass er wirklich noch Schwächen hat. Also da bin ich wirklich schuldig im Sinne der Anklage. Natürlich ist es mir lieber, wenn Leute über mich Dinge mitbekommen, die gut in meinem Leben laufen. Ich kriege die Frage, wie geht's dir? Ja, ich meine, ich bereite mich auf diese Predigt vor und bete da ganz viel. Aber warum sollte ich erwähnen, dass ich vielleicht gerade ein bisschen übertrieben viel an meinem Handy bin? Muss ich doch nicht erwähnen, oder? Ich meine, so und so kommt bei anderen an, oh wow, dieser Markus, guckt euch den mal an. Völlig falsch. Und wie gesagt, das hat mich sehr getroffen, weil das genau in meinem Herzen immer wieder passiert. Gern rede ich über meine Stärken und gebe natürlich Gott die Ehre dafür. Verständlich, oder? Gebe ich ihm nicht vielmehr die Ehre auch dafür, wenn ich sage, da bin ich gefallen, da habe ich wirklich versagt. Da war ich als Ehemann, also das kann man einfach nicht bringen, aber da war Gott mir gnädig, er stellt Heilung wieder her und das macht überglücklich. Ich darf von einem Erlebnis berichten mit meiner Frau. Ich habe ihr eine Sache verheimlicht, die sie rausgefunden hat. An dieser Stelle eine kleine Klammer, verheimlicht Sachen nicht. Das sagt schon die Bibel, das klappt nicht. Ich weiß nicht, 2 Wochen später genau das Gleiche nochmal, wieder was. Ja, das wird sie schon nicht mitkriegen. Und sie hat es mitbekommen. Und wir durften feststellen, ja, ich bin ein schwacher Sünder. Und es war so schön, das festzustellen. Und so schön, dass unser Gott uns da doch weiterhin gnädig ist und Heilung schenkt und Wiederherstellung schenkt. Und da haben wir ihn gepriesen. Wir preisen ihn nicht, wenn wir einfach so tun, als wäre alles immer völlig in Ordnung und alles super. Und wisst ihr, ich glaube, wenn wir mit unseren Sünden nicht ehrlich sind und diese nicht zugeben wollen, dann verpassen wir etwas, was eine Frau im Neuen Testament erlebt hat, der viele Sünden vergeben wurden. So viele Sünden. Und sie hat ein Fläschchen mit ganz, ganz kostbarem Öl genommen und Jesus die Füße gesalbt und sie geküsst und ihn lieb gehabt, weil er ihr vergeben hat. So was werden wir nicht erleben, wenn Stolz in unserem Herzen ist. Wir werden nicht dankbar sein für die Gnade von ganz unten. Und ich glaube, das hat der Text aber uns heute sehr, sehr deutlich gemacht, dass das eine wunderbare Sache ist, dass Gott uns von ganz oben gnädig war und uns von ganz unten gerettet hat. Das sollte doch zu echter Veränderung innen drin beitragen. Lasst uns das tun. Lasst uns anerkennen, dass wir Gnade um Gnade bekommen haben, dass wir diese Gnade voll und ganz benötigt haben und weiterhin immer voll und ganz benötigt werden und jetzt nicht irgendwie ein Level-up sind und weniger Gnade brauchen. Und wir wollen Gott darum bitten, dass er jeglichen Stolz aus unserem Leben entfernt, sodass wir ihm überglücklich Dank bringen für seine Gnade von ganz oben und seine Rettung von ganz oben. Amen.